Die Predigtperikope ist eingebettet in eine Gemeindeordnung. Da geht es darum, wie soll sich eine Gemeinde verhalten. Der Abschnitt behandelt die Frage, welche Lebensweise für Christen grundsätzlich angemessen ist. Anlass ist, dass die Gemeinde von Ephesus, in der Timotheus als eine Art Supervisor tätig ist, verführerische Geister und Lehren von Dämonen gehört finden. Was sind das für Leute, was sind das für Kräfte, die als Irrlehrer und Gegner der Epheser auftreten und sie in Bedrängnis bringen? Der Text beantwortet diese Frage nicht eindeutig. Er beschreibt jedoch einerseits, wie die Irrlehrer wirken. Sie tragen heuchlerische Lügen vor. Sie verbieten zu heiraten. Und sie fordern, dass man bestimmte Speisen meiden soll. Der Text kennzeichnet andererseits Menschen, die diesen Irrlehrern folgen, als solche, die vom Glauben abfallen. Also Heretiker, Apostaten, Spalter. Der Brief will einem solchen Abfall vom christlichen Glauben entgegenwirken, indem er Timotheus möglichst genau unterweist, wie den bedrohlichen Mächten, die der gesunden Lehre und der Gott angemessenen Lebensweise widersprechen, entgegenzuwirken ist. Timotheus ist Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Er kennt also das Gesetz von Jugend auf, er kennt aber auch die griechische, also heidnische Lebensart. Er könnte eigentlich ganz viel aus eigener Erfahrung dazu sagen. Das Besondere an unserem Textabschnitt ist jedoch, dass er als wörtliche Rede des göttlichen Geistes gekennzeichnet ist. In Vers 1 heißt es, der Geist spricht ausdrücklich das. Das heißt, der Hinweis auf die dämonischen Lehren ist Rede des Geistes. Und auch der Hinweis auf das Gutsein des von Gott Geschaffenen ist Rede des Gottesgeistes. Also, allerhöchste Autorität, so spricht der Herr. Gott selbst tritt der Rede der Irrlehrer entgegen und entkräftet sie. Der Brief bedient sich hier also einer ganz besonderen Sprachform, um der Wichtigkeit des Widerstandes gegen die falsche Lehre Ausdruck zu verleihen. Unser Predigttext wendet sich gegen ungeistliche Frömmelei. Asketische Forderungen und Zölibat werden radikal zurückgewiesen. Die Abwertung der Ehe und das Verbot von Speisen ist keine Steigerung echter Frömmigkeit, sondern Widerspruch zum Schöpfer. Erst ab Vers 6 spricht dann wieder der Briefschreiber selbst und wendet sich mit den Worten an Timotheus: Wenn du die Brüder und Schwestern dies, was der Geist sagt, lehrst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Die von Gott gegebenen, von ihm geschaffenen Gaben sollen also mit Dankbarkeit empfangen werden. Warum? Weil mit seiner Haltung des Dankens der Mensch in Beziehung zu Gott tritt. Er nimmt das Geschaffene nicht als selbstverständlich hin, sondern als von Gott gegeben. Mit dieser bewussten Einstellung heiligt er nicht nur das Geschaffene, sondern er ehrt Gott als Schöpfer und versteht sich selbst als Geschöpf Gottes. Im Griechischen heißt Dankbarkeit nicht nur eine innere Haltung, oh, ich bin so dankbar, sondern Dankbarkeit heißt bei den Griechen auch Danksagung. Ich bedanke mich, wörtlich. Damit deutet sich der kommunikative Aspekt der Schöpfer-Geschöpf-Beziehung an. Der Mensch spricht seinen Dank Gott gegenüber aus. Er tritt vernehmlich mit Gott in ein Gespräch ein. Und das soll Timotheus der Gemeinde ins Bewusstsein rufen, dass Gott Schöpfer und Retter der Menschen ist. Und dieses schöpfungstheologische Argument, Gott hat es doch geschaffen, wird für den Widerstand gegen falsche Askese genutzt. Nichts, was Gott geschaffen hat, muss man meiden. Vielmehr ist Gott als Schöpfer gerade dadurch zu verehren, dass alles von ihm Geschaffene als gut erkannt und anerkannt wird, so wie Gott selbst seine Schöpfung im 1. Mose als gut bewertet hat. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und was fangen wir heute mit dem Predigttext an? Ja, liebe Geschwister, mit dem Essen, komplizierte Sache. Nicht nur in der Antike, wenn irre Lehrer Askese predigen, sondern auch heute wird es schwierig. An meinem eigenen Familientisch müssen wir gewisse Themen einfach auslassen. Oder geschickt drumherum kurven, sonst drohen sehr, sehr unangenehme Diskussionen. Dazu gehören Themen Gender, Klima, Migration, aber auch das Thema Ernährung ist ganz gefährlich. Veganer, Vegetarier und Karnivoren, also Fleischfresser, geraten schnell in Glaubenskriege. Ja, und den Opa, meinen Vater also, den trifft es da schon noch härter als mich, wenn der dann einen Scherz macht, na, wie wär's denn mit einem Stück Fleischwurst, dann kriegt der richtig Ärger. Manchmal scheint es fast, als sei Essen und Trinken etwas Gefährliches, als lauere überall im Glas oder auf dem Teller ein Angriff böser Mächte. Kein Wunder, dass in einer solchen Atmosphäre Essstörungen zunehmen. Menschen, die sich selbst ablehnen, beginnen sich vor dem Essen zu ekeln und werden magersüchtig. Andere essen viel zu viel. Mit dem Essen ist heute gar nichts mehr normal und selbstverständlich. Schweinefleisch, oh, ganz schlecht. Rindfleisch auch. Am besten gar kein Fleisch. Keine Eier. Kein Käse. Kein Quark. Überhaupt keine Milchprodukte, nichts. Am besten nur frisches Gras, Gemüse und Körner aus Vollkornbrot, Vollkornkuchen, Vollkornfrikadellen, Vollkornreis, Sojamilch und dann jeden Bissen 35 Mal kauen. Ungespritztes Obst sollte es sein. Schimmelpilze. Tabak, Alkohol, Kartoffelchips, Hamburger, Coca-Cola, Haribos. Geht gar nicht. Und wenn dann diese Essensvorschriften, die selbstgewählten Essensvorschriften, dann auch noch religiös oder quasi religiös begründet werden, dann kann es ganz heftig werden. Was soll man tun? Würde man alle Expertenmeinungen zusammentragen, dann wäre es sicher das Beste, gar nichts mehr zu essen, sondern von Luft und Liebe zu leben. Zumindest kann man dann vom Essen nicht mehr krank werden. Hauptsache gesund. Aber ist das wirklich gesundes, gutes Leben, Lebensfreude? Das Thema ist nicht neu. Schon Jesus musste sich mit frommen Juden auseinandersetzen. Die Pharisäer waren der Überzeugung, wenn man bestimmte Speisevorschriften nicht einhält, dann bekommt man Probleme mit Gott. Und auch Paulus und Timotheus hatten es mit Menschen zu tun, die aus religiöser Überzeugung bestimmte Speisen verboten. Paulus setzt nun dagegen, alles ist gut, alles dürfen wir essen, wenn wir zu Jesus gehören und Gott dafür danken. Wir dürfen alles als ein Geschenk Gottes genießen. Bei den frühen Christen wurden die jüdischen Speisegebote aufgehoben und man erlebte das als große Befreiung. Dafür wollten dann jedoch einige neue Beschränkungen einführen. Die meisten Tiere wurden damals im Rahmen von Opferriten geschlachtet. Das Fleisch war also den heidnischen Göttern geweiht. Konnte man solches Fleisch als Christ schadlos essen oder hatte der Verzehr als Abfall vom Glauben zu gelten? Das war umstritten und heiß diskutiert. Magische Vorstellungen spielten eine große Rolle. Es waren also echte Ängste im Spiel. Dazu kam, dass jene, die bestimmte Speisen verbieten wollten, auch Sexualität ablehnten und sexuelle Askese für alle forderten. All das Gewese um das richtige Essen und um das, was geht oder nicht geht, das ging dem Apostel Paulus vollständig auf die Nerven. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Keine Angst beim Essen, so könnte man die Botschaft des Apostels zusammenfassen. Entspannt euch, ihr macht euch zu viele Gedanken und zu viele Sorgen. Alles ungesund, das ist auch die falsche Haltung. Gottes Schöpfung ist gut, was mäkelt ihr daran herum? Warum ekelt ihr euch vor dem, was Gott gut geschaffen hat? Eure Auseinandersetzungen um das Essen und das, was erlaubt ist und was nicht, ist eine Form des Unglaubens. Der Apostel fasst die Probleme ums richtige Essen also als religiöses Problem auf. Sicher, unsere Gesellschaft ist übergewichtig. In Deutschland sind insgesamt 53,5% der Bevölkerung von Übergewicht betroffen. Mehr als die Hälfte. 46,6% der Frauen und 60,5% der Männer sind zu schwer. Gilt leider auch für mich. Bei rund 20% der Erwachsenen liegt eine Adipositas vor. Bei bestimmten Erkrankungen und bei diesem Teil der Menschen ist das Einhalten einer Diät richtig und wichtig. Man kann aber auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Wenn alle bei jedem Bissen die Checkliste möglicher Gefahren und Risiken durchgehen, dann läuft etwas falsch. Dann ist an der Einstellung etwas verkehrt. Dann fehlt es an Vertrauen in die Güte der Schöpfung. Aber wie macht man das denn nun praktisch, zum Essen die richtige Haltung bekommen? Der Apostel empfiehlt Danksagung und Gebet. Traditionell erfolgt das in der Form des Tischgebetes. Damit nehme ich das Essen als gute Gabe Gottes wahr. Ich nehme wahr, wie viel Mühe darin steckt. Von der Arbeit auf dem Feld bis zur Arbeit in der Küche. Ich verstehe, dass gutes Essen nicht selbstverständlich ist. Ich realisiere, dass ich ein Geschöpf Gottes bin inmitten einer großen Schöpfung. Und natürlich müssen wir uns der Frage stellen, welches Essen ist gut für uns? Was ist mit Schadstoffen, Nitratbelastung, Haltungsform? Könnte es sein, dass die industrielle Produktion unserer Lebensmittel Risiken mit sich bringt für Mensch, Tier und Umwelt? Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Fleischkonsum ist umstritten. Vegetarier sorgen sich nicht wegen Götzenopfer, sondern häufiger um das Wohl der Tiere, vor allem, wenn sie nicht artgerecht gehalten werden. Und es geht natürlich auch um die Ökobilanz. Die Sorgen sind ja berechtigt. Es kann ganz verschiedene Gründe geben, warum Menschen kein Fleisch essen. Das muss man respektieren. Am Fleisch selbst liegt das aber nicht. Die Dinge sind nicht an sich rein oder unrein. Bereits als Noah aus der Arche stieg, da fragte er sich, ob er denn künftig die Tiere, die doch seine Passagiere gewesen sind, ob er sie denn essen darf. Gott erlaubte es ihm und seinen Nachkommen. Im 1. Mose 9 heißt es, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Es gibt aber Vernunftgründe, auf Fleisch zu verzichten. Glaubensgründe gibt es nicht. Vernunftgründe gibt es. Jesus selbst hat ausdrücklich gesagt, dass kein Nahrungsmittel den Menschen in Gottes Augen unrein macht. In Markus 7 heißt es, und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Und damit hat Jesus alle Speisen für rein erklärt. Dasselbe lässt sich auch auf Genussmittel, Süßigkeiten, Chips und auf alkoholische Getränke übertragen. Es gibt keine Glaubensgründe, die den Konsum verbieten. Vers 4 gibt uns freilich auch keinen Freibrief, dass man sich nur bedanken muss und dann ist alles Unrecht beseitigt. Verzicht kann richtig und sinnvoll sein. Wenn man das versteht, dann geht es nicht mehr darum, ob wir etwas Bestimmtes essen dürfen, sondern darum, ob wir auf etwas Bestimmtes verzichten dürfen. Kinder haben manchmal das Problem. Sie werden genötigt, etwas zu essen, was sie nicht mögen. Man sollte ihnen die Freiheit lassen, dass sie stattdessen nichts essen. Oder nehmen wir den Fall, dass Reste von einer Mahlzeit übrig bleiben, die niemand mehr essen will. Man sollte sich nicht den Magen verrenken und es hineinzwingen. Wenn wir mit Dank gegen Gott auf etwas verzichten, dann ist das auch gut. Wenn wir es nicht mögen, weil wir satt sind, ja, oder wenn wir fasten wollen, dann dürfen wir statt Ja, danke, auch mal Nein, danke sagen. Alle Lebensmittel, die wir mit gutem Gewissen und in verträglicher Menge zu uns nehmen, sind gute Gottesgaben. Es gibt nichts, was wir grundsätzlich ablehnen müssten. Und außerdem haben wir die Freiheit, auch mal Nein, danke zu sagen. Es gibt zwei Dinge, die uns im Umgang mit den Gaben krank machen könnten. Das erste ist die Sucht nach immer mehr. Wer süchtig ist, ist nie zufrieden und kommt nie an sein Ziel, sondern er ist abhängig davon, dass er immer mehr braucht. Er ist ein Gefangener seiner Sucht und es ist völlig egal, um welche Sucht es sich handelt. Das zweite ist die Angst. Wenn ich immer Angst habe, dass mich irgendetwas krank macht oder mir anderweitig schaden könnte, dann macht mich nicht das Essen krank, sondern die Angst davor, dass es mich krank machen könnte. Wenn ich mich aber in der Hand Jesu geborgen weiß, dann brauche ich keine Angst zu haben. Dann brauche ich nicht zu sorgen, denn er bestimmt über mein Leben. Er sorgt für mich, er liebt mich und meine Zeit steht in seinen Händen. Dankbarkeit ist der Weg zu Lebensfreude, Zufriedenheit und Zuversicht. Deshalb ist die gesündeste Ernährung der dankbare Genuss. Dankbarer Genuss. Paulus spricht in Vers 5 von Heiligung. Man könnte das vielleicht auch als Wertsteigerung ansehen. Denn wenn etwas heilig ist, wird natürlich ganz anders es behandelt als das, was wir als normal und alltäglich empfinden. Das Heilige hat einen höheren Wert. Es verdient unsere Achtung. Das fängt an bei den Kartoffeln und hört beim Smartphone nicht auf. In allen steckt etwas von der schöpferischen Kraft Gottes und darum allein schon sind sie geheiligt. Die Hand des Schöpfers heiligt sie. Es sind von Gott geschaffene Dinge, die uns gegeben sind, um unser Leben zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es sind in diesem Sinne gute Gaben Gottes. Und darum sollen sie wir auch nicht so selbstverständlich hinnehmen, als stünden sie uns zu. Weder die Kartoffel, noch die Milch, noch das Smartphone, noch all die anderen Dinge, die wir immer wieder gebrauchen. Darum ist es gut, wenn wir sie mit Dank empfangen und nicht einfach nur konsumieren. Das gilt übrigens für alle Gaben, die diese Welt uns bietet. Der große englische Prediger Spurgeon hat geschrieben, ich kann auch zur Ehre Gottes eine Zigarre rauchen. Dort, wo nicht gedankt wird, werden alle Dinge alltäglich. Und wir beginnen achtlos mit ihnen umzugehen. Wir werfen weg, was kaputt ist und nicht nur das, wir werfen auch weg, was überholt ist, weil es schon was Neueres, etwas Besseres gibt. Und dazu hilft uns ja auch unsere Marktordnung ein gutes Stück weiter. Da werden in immer kürzeren Abständen neue, leistungsfähige Geräte auf den Markt gebracht, die die früheren Modelle richtig alt aussehen lassen. Weiter werden neue, angeblich bessere Standards entworfen, die nur noch mit neuen Geräten genutzt werden können. Und schließlich gibt es noch die sogenannte geplante Obsoleszenz, Produktvergreisung. Geplantes Kaputtgehen. Sie zwingt uns gewissermaßen dazu, immer wieder neuere Modelle zu kaufen. Eine Reparatur würde fast so viel kosten wie ein neues Gerät, erzählt man uns jedenfalls. Angeblich können die einzelnen Bauteile nicht ausgetauscht werden, erzählt man uns. Man kauft natürlich dann das neuere Modell, anstatt das alte reparieren zu lassen. Auf diese Weise wird die Marktwirtschaft in Schwung gehalten, während unsere Müllberge ins Unermessliche wachsen. Auch bei Lebensmitteln gibt es ähnliche Entwicklungen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist so etwas wie eine geplante Obsoleszenz. Die Angst vor verdorbenen Lebensmitteln führt dazu, dass durchaus noch essbare Nahrungsmittel im Mülleimer verschwinden. Denken wir also daran, Gott zu danken, um das, was wir gebrauchen und verbrauchen, mehr wertzuschätzen. Das wird uns helfen, nicht blindlings jeder Marketingstrategie zu folgen. Denn wenn wir Gott danken, sehen wir mehr als nur den Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand. Wir sehen in allem Gottes schöpfende und ordnende Hand, und das lässt uns dann auch sorgsam mit allem umgehen, das wir uns aneignen. Ich möchte 4 Punkte nennen, warum es gut ist, dankbar zu leben. Erstens, wer alles dankbar empfängt, der kann die Gaben genießen. Das Wort genießen war für die Asketen in Ephesus das Problem. In der Tat ist auch heute für viele Christen das Wort oder der Gedanke an Genuss schon eine Sünde. Aber das ist der Unterschied zwischen Genuss und Sucht. Sucht ist Abhängigkeit, lebenstötend. Wir brauchen dann immer mehr, sonst haben wir Entzug. Es gibt nicht nur Alkohol, Tabak und Spielsucht, sondern auch Sucht nach Geld, Anerkennung, Erfolg, Ansehen, Mode und so weiter und so weiter. Genuss dagegen ist Freude an den Gaben. Wer genießt, der muss das nicht haben, aber er freut sich daran, wenn er es hat. Wer genießt, der weiß, dass er nur von Jesus abhängig ist, nicht von den Dingen. Wer genießt, kann sich an dem Leben freuen, das Gott ihm schenkt. In Prediger 3,13 heißt es, denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Lebensfreude ist Lob auf den himmlischen Vater. Und Gott freut sich, wenn seine Kinder sich freuen. Zweitens, wer alles dankbar empfängt, lebt verantwortungsvoller. Er weiß die Gaben als anvertraute Geschenke zu schätzen und zu pflegen. Das ist Nachhaltigkeit. Wer dankbar ist, betrachtet die Dinge nicht als seinen Besitz, mit dem er machen kann, was er will. Er weiß, dass es ein Geschenk Gottes ist, um sich und anderen das Leben damit schöner zu gestalten. Drittens, wer alles dankbar empfängt, wird zuversichtlich. Er vertraut Gott, dass er es gut mit uns meint, dass er uns eine gute Natur zum Leben geschenkt hat. Der Zuversichtliche sieht hinter all den Gaben die Geschenke eines liebenden Vaters. Der will, dass es uns gut geht und dass wir uns an seinen Gaben freuen. Er kann zuversichtlich ins Leben gehen, weil er weiß, dass der liebende himmlische Vater ihn nie im Stich lässt. Viertens, wer alles dankbar empfängt, kann Gott loben und preisen. Wir freuen uns an den Gaben Gottes und bringen das im Gebet zum Ausdruck. Wir erkennen die Liebe Jesu und zeigen das mit Lobpreis. Wir bekennen Gottes Liebe und Freundlichkeit vor anderen. Wir feiern Erntedank und genießen Gottes Gaben mit einem gemeinsamen Mittagessen. Wie komme ich dahin zu einem dankbaren Leben? Zum einen müssen wir Vertrauen lernen. Das lernen wir dadurch, dass wir auf Jesus schauen, uns mit ihm beschäftigen. Vertrauen kann man immer wieder ausprobieren, testen. Und dann entdecken wir, so ist Gott zu uns. Er will uns nichts Böses. Da begegnet uns nur Liebe und Freundlichkeit. Zum anderen sollen wir Dankbarkeit einüben, zum Beispiel mit Gebet. Fang wieder damit an. Du, ich, wir können den Tag mit Dank beginnen und abschließen oder auch zwischendurch Gott danken. Diese Formen sind bei vielen abgeschafft worden, weil sie oft nur noch Tradition waren. Das ist nicht gut. Es ist aber noch schlechter, es aus Tradition nicht zu tun. Und zuletzt müssen wir teilen. Unsere Gaben mit anderen teilen. Unsere Zeit, unser Geld, unseren Garten, materielle Dinge oder sonst was. Dann werden wir entdecken, dass durch Teilen die Freude über die Gaben größer wird. Das ist das Geheimnis der Liebe. Freuen wir uns an den Gaben Gottes und noch mehr am liebenden himmlischen Vater. Wir sind frei. Diese Freiheit hat uns der Herr Jesus Christus mit seinem Evangelium eröffnet. Er selbst, Christus, ist unser wichtigstes Lebensmittel. Jesus ist das Brot des Lebens, das unsere Seele gesund macht und unseren Glauben am Leben erhält. Für das Brot des Lebens wollen wir Gott am meisten danken. Nicht nur, solange wir in dieser Welt noch Saat und Ernte erleben, sondern darüber hinaus in alle Ewigkeit. Amen.